Wer bist du als Frau? Ja. Das ist sehr wichtig. Wir müssen von vielen Dingen uns entfernen, die uns immer schon vermittelt wurden. Er weiß ganz genau, und wird übrigens Moloch genannt, Moloch weiß also ganz genau, dass die Frau so viel Kraft hat und so viel Feuer, dass sie sogar das Feuer selbst zerstören könnte. Darum ist es Angst. Und seine persönliche Mission, könnte man sagen, ist zu machen, dass wir das nicht wissen, dass wir das vergessen.
Du hast gesagt, Moloch kann sich nur in Männern inkarnieren oder so reingehen. Was ist dann mit Frauen in der Politik? Frage ich mich, oder? Weil ich glaube schon, die verfolgen alle schon so ihren Plan und da machen auch die Frauen mit.
Wir können nicht einfach nur sagen, ja, es sind die Männer, die das tun, sondern wenn wir nicht Nein sagen, wenn wir keinen Stopp machen, dann gibt es auch keine Veränderung. Und es ist einfach wichtig, dich selbst zu fragen, okay, was ich gelernt habe, ist, okay, mir kann Missbrauch geschehen. Und es ist ja meins, also muss ich es nicht sagen, ich kann es für mich behalten. Aber was ich immer wieder gelernt habe, ist, es ist nicht nur dir passiert. Dieser Person, die das gemacht hat, macht es immer und immer und immer wieder. Und das war meine Motivation, darüber zu sprechen, immer wieder und es laut zu sagen. Und dass ich nicht will, dass es anderen passiert. Dass ich auch nicht will, dass es meinen Kindern geschieht. Nee, ich muss etwas verändern, nicht nur für mich, sondern ich kann für eine Veränderung für viele andere bewirken. Nee, ich kann das Beste tun, kann mein Bestes tun, um etwas zu verändern. Das ist meine Motivation oft. Ich habe schon oft Freunde von mir angemotzt und die haben plötzlich dann einen totalen Sinneswandel bekommen. Nee. Und auch zum Beispiel ist es wichtig, manchmal die Entscheidung zu treffen, bestimmte Menschen nicht in deinem Leben zu haben, weil sie so sind. Und das macht auch schon was mit ihnen. Ja, zu sagen, hey, ich möchte nicht mit dir befreundet sein, weil du Frauen so behandelst. Ihr seid hübscher, wenn ihr ruhig seid. Wenn wir ruhig sind, wenn wir einfach nur lächeln, wenn wir alles so akzeptieren, ne, dann sind wir hübscher, denn dafür sind wir ja nur da. Ne? Wir dürfen nicht zu laut sein, wir dürfen nicht die Aufmerksamkeit haben, wir dürfen nicht weinen, wir dürfen nicht so sentimental sein, über nichts sprechen. Ne? Das ist etwas, was uns halt immer, immer vermittelt wird.
Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Angelina, bei mir im Wer bist du Podcast. Ich habe mich richtig gefreut, dass wir heute sprechen, weil für mich, du verkörperst so viel Wichtiges, was gebraucht ist auf dieser Zeit, auf dieser Erde, in dieser Zeit, zu dieser Zeit mehr denn je, weil ich glaube, unser Schulsystem und so ist sehr veraltet und schon nur, dass du aufgewachsen bist, ohne Schule zu haben, zumindest nicht so, wie wir das kennen. Ich glaube schon nur dadurch und auch einfach die Art und Weise, wir kommen gleich dazu, wie du aufgewachsen bist und wo, dass du einfach ganz viele Dinge, so Konditionierungen und so, die ein bisschen abseits von unserem natürlichen Menschsein sind, dass du die gar nie wie sicherlich auch, das sicherlich auch deine Themen, aber vieles gar nie wie, wie kann ich das sagen, so dir antrainiert, dass du jetzt so wie verlernen musst und so. Wir kommen gleich noch darauf, das nämlich interessiert mich, wie das bei dir ist. Die erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle, ist die Frage, wer bist du und wie tief du darauf eingehen antworten möchtest, überlasse ich dir.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Es freut mich auch sehr, hier zu sein. Und ja, also ich bin Angelina. Ich bin aus Deutschland, bin aber in Guatemala groß geworden und lebe auch immer noch hier. Ich bin tätig als Übersetzerin als Übersetzerin verschiedener Urvölker, die über ihre Visionen und Prophezeiungen sprechen. Und ja, ich bin hier in Guatemala aufgewachsen. Seit ich klein bin, wurden wir sozusagen von einer Maya-Familie adoptiert worden. Ich habe also von klein auf, war die Maya-Kultur ein Teil von meinem Leben. Ich erinnere mich noch, wir sind immer mitten in der Nacht auf Berge gestiegen, um dort Maya-Zeremonien zu machen. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr magisch auch. Ja.
Danke. Ich habe ja vor einigen Wochen deine Mama hier interviewt und vielleicht kennen dich einige auch schon von eben, wie wir vorhin noch besprochen haben, von den Videos und Livestreams, die du mit Alicia Kusumitraisa, deiner Mama, so mit ihr immer machst. Und ich finde das so. Ich habe mir einige davon angehört oder ja. Und für mich war da immer so viel Erinnerung. Also ich habe immer so viel gefühlt, so, oh, da ist so viel Wahrheit, da ist so viel, wo es gilt, dass wir uns daran erinnern und dass wir da wieder hinkommen, dass wir dieses alte Wissen, dass wir das wieder nicht nur wissen im Kopf, sondern wirklich wieder leben. Und ich finde, das macht ihr halt ganz. Ihr lebt es ganz schön vor, weil ihr lebt es eben, oder? Ja.
Ja, das tun wir. Naja, Teil von der ersten Frage kommt, glaube ich, so ein bisschen zusammen. Halt, ich bin, wie du sagst, halt auch anders aufgewachsen. Ich habe die meiste Zeit zu Hause gelernt, habe dann aber trotzdem noch ja, meinen Realabschluss und Abitur gemacht. Aber ich hatte schon immer die Welt anders wahrgenommen, eben nochmal dran gedacht. Das ist für mich zu einem Punkt auch ein großer Kulturschock dann war, als wir dann, als ich ungefähr 11 bin, war, nach Europa zurückgezogen sind. War dann ein großer Schock für mich, weil die Menschen waren ganz anders. Die Art und Weise, wie sie lebten, wie der soziale Kontakt war, es war ganz, ganz anders. Und da habe ich mich auch nie wiedergefunden. Ja, ich habe, genau, es war auch nicht immer einfach für mich, diese Kultur zu leben oder dieses Wissen zu leben. Das war nicht immer so. Es kam halt bei mir zu einem Punkt, wo ich das auch überhaupt gar nicht wollte, ne? War dann so, ich habe nie davon gesprochen. Ich habe so getan, als ob es, ich nichts mit Maya-Kultur zu tun habe. Bis es dann für mich auch irgendwann nicht mehr möglich war, das zu tun. Universum oder was man es nennen kann, hat mich dann irgendwann dazu gezwungen, das anzunehmen in meinem Leben, das auch wirklich immer mehr zu leben. Ja.
Und wie war das für dich? Also du hast gesagt, du warst 11, als ihr dann nach Deutschland kamt. Und wie viele Jahre hast du dann dort verbracht, so deines Lebens?
Ja, wir sind zuerst sind wir ein halbes Jahr waren wir in der Slowakei und dann waren wir, bis ich 15 war, in Spanien.
Okay.
In Spanien gelebt und ja, es war keine schöne Zeit. Also ich habe auch sehr viel Mobbing erlebt. Es kam dann zu einem Punkt auch wirklich, wo ich überhaupt gar nicht mehr wusste, wer ich war, wo ich keine eigenständigen Entscheidungen treffen konnte, weil es einfach so so stark war diese Jahre, bis ich dann wieder halt, wie wir dann wieder nach Lateinamerika gezogen sind und ich langsam wieder lernen konnte, das loszulassen und wirklich ich zu werden wieder, ne?
Magst du da ein bisschen drauf eingehen, weil, also nur wenn du willst, vielleicht ist das auch noch so wie ein Wunderpunkt. Dieses Mobbing, hast du das erfahren, weil du quasi anders aufgewachsen bist, oder? Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ich könnte nicht genau sagen, wieso oder welche Gründe sie hatten, aber ja, ich war halt einfach immer nur ich selbst, denke ich. Ne? Ich habe nie viel, zum Beispiel nie viel darüber nachgedacht, was ich anziehe oder wo meine Klamotten her sind oder Dinge, ne? Oder wie ich spreche. Es war für mich immer einfach nur, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich war einfach nur ich. Ja. Und da kam ich dann halt in einer Gesellschaft, die auch einfach ganz anders aufgewachsen sind. Auch wenn ich da nicht in die Schule gegangen bin, habe ich trotzdem dann immer Kontakt gehabt mit den Menschen, die dort in diesem Dorf gewohnt haben. Und sie legten halt viel Wert darauf, wo man herkommt, wie man spricht, wie man sich anzieht. Über Lästereien, Dinge, die, von denen ich überhaupt vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen habe. Das war nicht Teil von mir. Und ich wollte einfach auch nur ein Teil von irgendetwas sein, ne? Von einer Freundesgruppe. Und es war halt auch sehr schwierig für mich, mich davon zu lösen. Ja, aber heute sehe ich das so, das war etwas, was ich lernen musste. Und damit ich wirklich lernen konnte, dass was andere sagen, mir nicht wichtig ist. Und das hätte ich vielleicht ohne diese Erfahrung heute, könnte ich das nicht in meinem Leben haben.
Ja, danke fürs Teilen. Ja, und vielleicht auch für deine zukünftige Aufgabe noch. Weißt du, dass das so wie schon mal so eine Lehre oder keine Ahnung war, dass. Oder weil gerade wenn wir rausgehen mit solchen Themen, wie über die wir so sprechen, dann wirst du abgelehnt, weil viele Menschen verstehen das, können das noch nicht so greifen oder sind noch richtig in diesem Vergessen drin und so und müssen das dann wie ablehnen, um ihre eigene Realität auch so zu schützen, weil, weißt du, wie ich meine? Ja, auch für später oder wenn du wirklich rausgehst oder was auch immer von dir noch. Kommt die nächsten Jahre, ist ja noch jung. Ja, dass du so diese Erfahrung gemacht hast, okay, ich wurde wie abgelehnt, aber es ändert nichts an meinem Wert als Mensch, als Angelina. So, ja.
Auf jeden Fall ohne diese Situation wäre ich überhaupt gar nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich denke halt immer oft auch gerne positiv von all den Situationen, dass alles auf irgendeiner Ebene auch eine Lehre ist, ne? Und um die Person zu bilden, die bestimmt bist zu sein. Und das ist etwas, was ich lernen musste und lernen musste, davon loszulassen, damit bis heute dann nicht mehr in meinem Feld ist.
Ja. Magst du mich noch ein bisschen mehr mitnehmen? So, wie waren deine ersten Jahre auf der Erde? Wie bist du aufgewachsen? Wie war so dein Alltag? Gerade auch du bist die älteste von 8 Kindern, kann ich mir vorstellen, dass du auch da so wie Verantwortung hattest und so. Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, also ich habe auch nicht so viel, sage ich mal, präsent von meiner Kindheit, aber auf jeden Fall, ich habe immer draußen gespielt. Es gab in der Zeit auch noch gar nicht so also Handys und Internet und wir haben auch kein Fernsehen geguckt. Wir haben immer nur draußen gespielt. Es war auf jeden Fall, ich bin aufgewachsen und habe nie über so eine Dinge nachgedacht, die halt jetzt heute so in der Gesellschaft sind, ne? Und hat sich einfach nur frei angefühlt. Ich war einfach ich selbst und habe nicht groß darüber nachgedacht. Und ja, ich bin die älteste von 8 Kindern. Und es war auch schon immer viel Verantwortung. Na, ich habe immer viel auf meine Geschwister aufgepasst und war dort auch immer präsent. Hab, ja, das war halt auch Teil einer Großfamilie, ne? Sich gegenseitig unterstützen, auf sich aufpassen, war halt dann meine Rolle. Mochte ich zwar nicht immer, aber heute bin ich dankbar dafür, ne? Ich war immer. Ja, oft dann, als ich dann älter war, war ich dann wütend darauf, dass ich immer aufpassen musste oder bestimmte Dinge im Haus tun musste. Aber es war auch ein Teil von dem, was ich lernen musste. Heute bin ich selbstständig, ich kann alleine wohnen, ich kann alles alleine machen. Und ohne diese Erfahrung hätte ich überhaupt dieses Verantwortungsgefühl auch gar nicht. Ja, also es war auch sehr, sehr wichtig, das zu lernen.
Wir haben im Vorgespräch schon miteinander gesprochen. Du hast mal so ein Gespräch geführt mit deiner Mama, das ihr dann aufgezeichnet habt. Und du hast da so erzählt von auch der Geschichte der Erde und wie das so entstanden ist und dieses Buch. Magst du da ein bisschen uns kurz reinholen, auch wie das Buch den Weg zu dir gefunden hat und dann so ein bisschen, ich gebe dir den Raum.
Ja, gerne. Also, ich glaube, das habe ich am Anfang nicht gesagt, aber ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr auf einem Einweihungsweg zur Maya-Priesterin oder in der Maya-Sprache Akbi. Und das ist auch ein großer Teil von meinem Weg und wer ich bin. War auch, wie ich schon vorher sagte, für mich jahrelang sehr schwierig. Das in meinem Leben zu akzeptieren, dass einfach diese, sag ich mal, diese Maya-Welt Teil von mir ist. Ja, weil als ich dann in diese moderne Gesellschaft kam, war das dann halt zu verrückt alles, ne? Und dann habe ich das immer so versteckt, ich habe nie darüber geredet, dass meine Familie halt auch in diesem Feld ist. Und mir wurde halt auch immer wieder gesagt, so, dass ich diesen bestimmten Weg gehen muss. Und ich habe es auch, ehrlich gesagt, jahrelang so von mir weggeschoben. Ja, heute sehe ich halt auch, weil ich viel Schuld in mir hatte, dazu komme ich auch gleich noch, dass ich halt, wieso sollte ich Teil davon sein? Ich bin ja eine Maya, ich habe eine andere Hautfarbe, ich viele Dinge, die zusammenkamen, wo ich dann das nicht in meinem Leben akzeptieren wollte und auch nicht konnte. Genau. Und meine Lehrerin, sie ist auch wie meine Großmutter, die hat mir dann auch oft gesagt, dass solange ich nicht diesen Weg akzeptiere, mir weiterhin schlechte Dinge widerfahren werden. Und so ist es. Ich glaube, bei jedem, solange man seinen Weg akzeptiert, nicht akzeptiert, dann passieren dir schlimme Dinge. Und bei mir war das ein bestimmtes Thema, es hat sich immer wiederholt, immer wieder, immer wieder, bis ich dann letztes Jahr entschieden habe, okay, ich glaube, ich muss das jetzt akzeptieren. Und habe es auch vollkommen akzeptiert. Und ja, und dann
Das
kurz vorher,
darf ich da mal
ja.
kurz rein? War das so, weil ich erlebe so Jugendliche und so, da ist es ja oftmals noch so, dass wir so diese Phase haben, wo wir auf keinen Fall so sein wollen wie unsere Eltern. Weißt du, so war das auch so das, oder? Weil deine Eltern haben das schon so gelebt, dass du so gesagt hast, also ich bin jetzt so mich und ich suche noch so abseits von dem, was ihr da so lebt. Weißt du, wie ich meine? Also, oder nicht?
Bei mir war das halt eher, ich wollte immer normal sein. Ich wollte immer normal sein, nicht so mit diesen verrückten Dingen etwas zu tun haben. Ne? Ich will mich auch nicht verrückt machen, aber für die Außenwelt schon manchmal. Und dann, ich wollte einfach lieber normal sein, normale Dinge in meinem Alltag tun. Und genau, das war halt mein Thema immer wieder. Ne? Bis ich dann halt zu dem Punkt auch angekommen bin, wo ich dann sozusagen so eher ein normaleres Leben hatte. Und ich gemerkt habe, nee, das bin ich überhaupt gar nicht. Ich kann überhaupt gar kein Teil von dieser davon sein. Nee, es hat nicht funktioniert.
Vielen Dank.
Ja, und dann, genau. Auf jeden Fall dann auch letztes Jahr war das, glaube ich, hat meine Mama mich eingeladen, nach Mexiko mitzuziehen. Und ich habe dann gesagt, okay. Und kam dann mir gleich so ein Gedanke in den Kopf, weil ich muss da hin, um ein Buch zu finden. Es ist so, wenn du auf Reisen gehst und denkst, oh, ich muss dahin, um diesen Ort zu sehen oder um das zu tun. Bei mir war das, ich muss ein Buch suchen. Ich wusste aber nicht, was für ein Buch. Ich wusste nur, dass ich da hinkommen will, mit dem Grund, ich suche da ein Buch. Und dann weiß ich noch, in den ersten Tagen habe ich dann überall gesucht, wo Bücherläden sind. Und ich habe keinen einzigen gesehen. Und ich habe das meiner Mama auch immer gesagt: Hey, ich möchte gerne in einen Buchladen. So, was suchst du denn vom Buch? Ich so, ich weiß es nicht. Such einfach nur irgendein Buch. Ne? Und dann sind wir, das weiß ich noch, ja. An einem Tag sind wir zu einer Höhle gefahren, einer Maya-Höhle dort. Und ich weiß noch, wir waren in der Höhle und ich musste dann raus aus der Höhle. Ich habe mich plötzlich so schlecht gefühlt. Ich ging dann raus aus der Höhle und ging dann weiter weg. Und mich überkam dann plötzlich so viel Schuld. Das ist genauso, wie ich eben erzählt habe, wieso ich diesen Weg auch nicht gehen wollte. War auch dieser Teil der Schuld. Und dass ich halt, was mache ich überhaupt hier? Ich bin ja keine Maya. Das ist falsch, was ich mache. Das ist nicht richtig. Geht ja nicht. Und genau.
Wofür genau
Dann.
hast du dich schuldig gefühlt? Also, was war so das Gefühl?
Es war halt die Schuld, dass ich die Maya-Kultur lebe, aber keine Maya bin. Oder keine Einheimische. Das war halt das Größte. Es war diese, was denken denn die anderen? Das kann ja nicht sein. Ja, ich habe nicht die gleiche Hautfarbe. Wieso lerne ich von dieser Kultur? Wieso bin ich mit dieser Kultur aufgewachsen? Das ist ja nicht richtig. Ja. Und das ist ganz spannend. Dann ein paar Tage später kam uns dann ein Mann besuchen. Meine Eltern kannten ihn schon. Er hatte auch seinen Lehrer. Er studiert schon seit Jahren die Maya-Kultur und die Pyramiden und alles Mögliche. Und wir saßen zusammen mit ihm. Und dann fing er plötzlich an zu erzählen von dieser gleichen Höhle. Und dann erzählte er, dass die Höhle die Eigenschaft hat, die Ängste der Menschen hervorzubringen. Und ich so, oh mein Gott. Und normalerweise hätte ich das nicht getan, aber ich musste dann einfach ihm davon erzählen und habe ihm dann erzählt, was mir passiert ist. Und wie schrecklich ich mich fühle, ich hatte das, glaube ich, noch nie so wirklich laut gesagt. Und dann habe ich ihm mal gesagt, wie schuldig ich mich fühle, wie schlecht ich mich fühle. Und dann erzählte er mir auch eine kleine Geschichte, dass man sagte, dass die Einheimischen und die Maya alle von Atlantis kommen. Sie wohnten alle auf Atlantis und mussten dann sich auf der Welt verteilen und haben dann verschiedene Gruppen gebildet. Und eine der Gruppe war die Gruppe Maya. Und er sagte zu mir, Maya bedeutet eine aus der Welt Person. Er hat gesagt, egal aus welchem Land, egal welche Hautfarbe, es ist einfach nur eine Person, die ausgewählt wurde. Und das hat so viel dann von mir abgenommen und ich konnte dann auch diese ganze Schuld loslassen und einfach akzeptieren, dass es okay ist. Ja. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und dann
Darf ich kurz
bin ich einfach.
fragen, was sich dann verändert hat in deinem Leben, so als du das so wie angenommen und nochmal so wie gefühlt hast?
Es hat sich einfach nur, das Einzige, glaube ich, was sich geändert hat, ist, dass ich mich auch selbst mehr akzeptierte. Ich habe mich dann dadurch mehr selbst akzeptiert und konnte mich mit mir selbst halt besser fühlen. Und hatte dann auch gar keine Scham mehr, das zum Beispiel mit engen Freunden zu teilen oder mit Menschen zu teilen, wo ich merke, okay, die interessieren sich wirklich für dieses Thema und sie sind offen dafür. Und das konnte ich dann einfach auch teilen, ne? Weil es ist halt nun mal Teil von mir. Und ich kann ja keinen Teil von mir so wirklich, wäre ja nicht okay, wenn ich es verstecke vor der Welt. Ne? Das heißt, es hat sich dann verändert. Ja. Und dann fing ich halt an, ihm noch mehr Fragen zu stellen. Und dann hat er dann zu mir gesagt, ja, er würde mir ja gerne ein Buch geben. Und ich so, okay. Ginge, er wollte es mir eigentlich online schicken. Und dann schrieb er meiner Mama nochmal, dass er es ausgedruckt hat und mir vorbeibringen wollte. Und als es mir dann gegeben hat, wusste ich dann, deswegen bin ich hier. Wegen dem Buch bin ich hier. Also es war echt sehr, sehr magisch. Und ich wusste es nicht, bis ich das Buch nicht in der Hand hatte. Und es ist ein Buch geschrieben von einem der Söhne einer der letzten Maya-Herrscherin in Mexiko. Und er war genau ein Teenager in der Zeit, wo die Eroberung geschehen ist. Und er erzählt die ganze Geschichte der Eroberung. Er selbst ist nach Spanien gefahren, schreibt das alles auf. Er hat es in dem Buch auf Latein geschrieben und in Maya-Sprache. Und dann viele, viele Jahre später hat es dann eine junge Frau gefunden, die es übersetzt hat und es dann drucken lassen hat. Aber man findet dieses Buch nirgendwo mehr und es hat auch dort in dem Buch ist auch ihre Geschichte. Sie wurde oft versucht, man hat versucht, sie umzubringen, weil sie das Buch veröffentlichen wurde bedroht, sie wollten ihr das Buch wegnehmen.
Von wem wurde sie bedroht und so?
Von einfach all den Menschen um sie herum, die einfach das Buch verkaufen wollten. Oder 10 Jahre lang hat es, 10 Jahre hat es gedauert, bis es überhaupt jemand bereit war, es zu drucken, ohne etwas darin zu verändern. Also, genau, weil es war halt etwas sehr Wichtiges, eine alte Schrift, ne, die halt bestimmte Menschen nicht wollten, dass andere Menschen davon lesen können. Ne. Genau, also es ist sehr spannend und dieser junge Mann, der das Buch geschrieben hat, er erzählt auch von der Geschichte der Erde und der Geschichte des Bösens. Und sie hatte, bevor sie das Buch gefunden hat, auch eine Begegnung mit jemandem, der ihr diese Geschichte auch mitgegeben hat. Wo sich halt auch vieles heute noch erklären lässt, wieso bestimmte Dinge passieren, wieso, genau.
Magst du da ein bisschen tiefer rein? Weil ich glaube, du bist da voll drin und ich würde da gerne auch ein bisschen mitkommen.
Ich kann gerne die Geschichte erzählen. Genau, also es spricht halt von der Erschaffung der Erde. Und es wird so gesehen, dass ich nenne es die Herrscher oder die Erschaffer, besser gesagt, die Erschaffer der Universums haben sich entschieden, diese Welt, sagen wir mal, freizugeben, damit sie bewohnt werden kann.
Darf ich
Und
kurz etwas fragen? Entschuldige, dass ich dich so oft unterbreche. Aber das interessiert mich voll. Das sind dann Gedanken, die mir jetzt kommen. Was sagt das Buch, wer die Erde erschaffen hat? Also, weißt du, wie ich meine? So, wer hat die Erde erschaffen?
Also, das wird nicht gesagt. Also, es wird immer von Erschaffern gesprochen, ne, vom Universum. Aber
Wissen
glaube
Sie selbst nicht, ja, okay.
nee. Genau. Und dann war halt auf der Erde das Element des Wassers und das Element der Erde. Und sie haben sich dann halt die Aufgabe genommen, einen Menschen zu erschaffen. Also Mann und Frau. Diese Menschen mussten aber am Ende zerstört werden, weil sie haben nicht auf die Erde aufgepasst, sie haben alles zerstört, sie haben alles niedergebrannt. Es waren die Riesen, konnte man, ne? Und sie wurden dann halt in Holz verwandelt. Und dann haben sie weiter überlegt, was sie tun können, um diese Erde zu bewohnen. Und dann haben sie gesagt, okay, die haben mit dem Erschaffer gesprochen und haben gesagt, wir, Wasser und Erde, wollen uns den Menschen zur Verfügung stellen, dass sie die Erde bewohnen können, aber mit der Bedingung, dass sie von uns abhängig sein müssen und deswegen auf uns aufpassen müssen. Das heißt, deswegen müssen wir Wasser trinken, sonst überleben wir nicht, und wir müssen essen, sonst überleben wir nicht. Und um Essen und Wasser zu haben, müssen wir auf diese zwei Elemente aufpassen. Das war dann halt so das, was sie ausgemacht haben. Und es ging alles gut, alle waren happy. Und irgendwann merkten sie dann, dass den Menschen etwas fehlte. Es fehlte ihnen das Feuer, fehlte ihnen diese Kraft der Liebe, diese Kraft der Erschaffung, um etwas zu erschaffen, der Kreativität. Denn das alles ist das Feuer. Darum haben die Elemente dann unter sich gesprochen und haben gesagt, okay, sie wollen das Feuer auch in die Menschen setzen und den Menschen zur Verfügung geben. Das Feuer jedoch, als er das hörte, wurde sehr wütend und fing an, alles niederzubrennen. Und der Mann und die Frau, also die Urfrau und der Urmann, sprang dann in eine große Zenote, das ist wie ein Wasserloch, das unten in der Erde ist, um Schutz vor dem Feuer zu haben. Der Mann dann in dieser Szene wollte aus seinem Instinkt heraus das Feuer bekämpfen, mit seinen Fäusten, was nicht funktioniert hat. So verblieb also nur noch die Frau im Wasser. Das Wasser wurde aber immer heißer, denn das Feuer kam näher. In diesem Zeitpunkt waren auch die Schlangen noch Wasserwesen, Wassertiere. Und sie fing dann an, hochzukommen. Und die Frau merkte, wie die Schlangen an ihrem Körper entlang gingen. Und in ihrer großen Verzweiflung bekam sie dann die Idee, dem Wasser zu sagen, bitte sag den Schlangen, dass sie mir helfen sollen und wir zusammen das Feuer löschen. Und so machten die Schlangen das. Sie gingen aus dem Wasser, sie machten den Boden feucht und kamen dann wieder zurück ins Wasser und wiederholten das immer wieder. Die Frau selbst kam auch aus dem Wasser und half den Schlangen dann wieder rein. In dem Moment wurde den Schlangen auch die Fähigkeit gegeben, ihre Haut zu verlieren und eine neue zu bekommen, weil sie halt da so viel gemacht haben in dieser Situation. Und als das Wasser sah, wie sie zusammenarbeiteten, entschloss es sich, ihnen zu helfen. Und es ist auch wichtig, in diesem Punkt zu sagen noch, die Erschaffer, sie haben auch kein Interesse gehabt, dazwischen zu gehen und sie zu retten, denn wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, hier die Erde zu bewohnen. Es liegt ganz bei ihnen, ob sie überleben oder nicht. Denn sie haben schließlich noch andere Welten. Ne? Genau, und dann half das Wasser ihm und ließ sich nieder über dem Feuer, so dass das Feuer fast erlöscht war. Und in dem Moment, als In seiner Verzweiflung sagt er dann das Feuer, okay, ich mache, was ihr wollt. Und sie sprachen dann darüber, wo das Feuer eingesetzt werden sollte. Und sie entschlossen sich, dass der beste Teil dafür der Kopf wäre. Denn dort ist halt, dort entsteht die Kreativität, dort können wir Dinge erschaffen, alles möglich. Und dann merken sie aber, okay, die Frau braucht aber mehr Feuer. Denn die Frau, wo war die Auserwählte, Leben zu geben? Sie braucht also viel mehr Feuer. Und so bekamen sie das Feuer in ihrem ganzen Körper. Das bedeutete, dass sie halt fähig war, zum Beispiel nur mit ihrem Blick oder ihrer Präsenz jemanden geliebt fühlen lassen kann. Und das bedeutete, dass sie eine sehr, sehr große Kraft hat auch. Und nun, so vergingen die Jahre. Die Schlangen bekamen das Geschenk, auf der Erde sich zu bewegen, als ob sie im Wasser wären. Darum sind die Schlangen heute auf der Erde, nicht im Wasser. Und nach ein paar Jahren, in seiner großen Wut, denn das Feuer war immer noch sehr, sehr wütend. Feuer war wütend auf die Frau und auf die Schlangen. Und hat es geschafft, sich zu spalten. Das ein Teil vom Feuer hat sich gespalten und sozusagen personifiziert. Und da dieser Teil vom Feuer so viel Wut hatte, nahm es sich zur persönlichen Mission, die Welt kaputt zu machen. Die Welt auszulöschen. Da es aber die Kontrolle nicht hat, einfach alles niederzubrennen, hat es halt einen anderen Weg gefunden, durch diese Personifizierung. Und er fing also an in dem Teil halt von Europa und fing an, die Menschen zu manipulieren. In dem Teil hier von Nord- und Südamerika wussten die Menschen, dass das geschehen ist. Die Urvölker wussten, dass das passiert ist. Und die Ältesten haben immer alle vorgewarnt, dass sie immer ein reines Herz haben, reine Gedanken, dass sie sich nicht manipulieren lassen. Und genau darum gab es dann halt diese zwei Teile. Und ein anderer wichtiger Teil ist, dass dieser Teil vom Feuer, diese Wut in Wirklichkeit Angst ist. Denn er weiß ganz genau, und wird übrigens Moloch genannt, Moloch weiß also ganz genau, dass die Frau so viel Kraft hat und so viel Feuer, dass sie sogar das Feuer selbst zerstören könnte. Darum ist es Angst. Und seine persönliche Mission, könnte man sagen, ist, uns dann zu machen, dass wir das nicht wissen, dass wir das vergessen. Also dadurch lassen sich viele Dinge erklären in der Geschichte. Zum Beispiel, dass heutzutage viele ihre Wurzeln nicht mehr kennen, ihre Kultur nicht mehr kennen, sich nicht daran erinnern, dass sie von Urvölkern abstammen. Und all das durch die Manipulation, die Moloch nach und nach erschaffen hat. Zum Beispiel, als er dann fertig war und zufrieden mit dem Teil zum Beispiel in Europa und so weiter, erfuhr er plötzlich, dass es einen Teil auf der Welt gibt, wo die Menschen noch glücklich sind, wo die Menschen noch ihre Kultur leben, wo sie noch, genau, wo alles gut ist, sagen wir mal. Also darüber, hierher, nach Mesoamerika, und versuchte auch die Menschen hier zu manipulieren. Er hat es aber nicht geschafft, weil sie wurden schon vorgewarnt. Sie wussten schon, was Moloch ist und dass Moloch eventuell kommen würde.
Und wann war das in der Weltgeschichte?
Es war halt zu der Zeit vor der Eroberung, ne?
Ja.
War nicht aus dem Kopf das Jahr. Moloch dann macht, weil er die Menschen hier nicht manipulieren konnte, war es, die Menschen in Europa zu manipulieren, um dort rüber zu gehen und die Menschen dort zu töten, zu versklaven und das zu tun, was wir halt alle schon aus der Geschichte kennen. Ja. Denn er hat keinen anderen Weg gefunden. Genau, und zum Beispiel auch durch die Technologie manipuliert er die Menschen. Er manipuliert die Menschen, weil durch die Technologie vergessen wir vieles. Wir sind abgelenkt. Wir denken nicht mehr über wichtige Sachen nach. Wir sind dann in dieser anderen Welt, die nicht echt ist, weil wir die ganze Zeit nur in den Social Media sind, auf TikTok und abgelenkt sind von allem. Das ist auch Teil des Bösens. Ne? Genau, und er
Ist
geht
es
zum
nur
Beispiel.
böse? Ist es nur böse? Also,
Ja.
weil es sind ja auch viele möglich, dass wir jetzt hier sprechen können, du in Guatemala, ich in Thailand. Also weißt du, es sind ja auch viele gute Dinge, dass wir uns auf der ganzen Erde vernetzen können und so, dass wir unsere Wahrheiten, da können wir uns, je nachdem, wie wir das Ganze nutzen, ob wir das nutzen wirklich für etwas Gutes oder ob wir es missbrauchen, wie. Weißt du, wie ich meine?
Natürlich gibt es auch diesen guten Teil davon. Aber die meisten Menschen, die nutzen das halt nicht fürs Gute. Und ich denke, wenn wir das realistisch betrachten, ist es alles schlimmer als gut. Es sind ein paar von uns, die das halt für gute Dinge nutzen, aber die meisten nicht. Ne?
Aber kommt es dann
Und
nicht auch auf unser. Ich stelle immer kritische Fragen, weil ich hinterfrage alles, egal von wem, von was. Ich will nicht einfach so glauben. Was wollte ich jetzt fragen? Genau, kommt es dann nicht auch auf unser Bewusstsein an? Weil je nachdem, wie bewusst wir uns sind, wie bewusst wir am Handy sind oder eben Dinge kreieren oder so. Oder wie unbewusst und das uns noch weiter schlafen lässt, in den Tiefschlaf katapultiert, kommt es nicht auch auf uns an, auf unser Bewusstsein und unsere Entscheidung und so unser Wille, wofür wir denn nutzen?
ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist auch. Es ist halt nur in der Geschichte, es ist halt einfach nur die Idee dahinter, ist halt für Böses, für Ablenkung. Ja. Und klar, wenn wir das Bewusstsein haben, haben wir auch die freie Entscheidung, wie wir es nutzen und ob wir es zulassen, dass es uns ablenkt oder nicht. Ja. Haben wir alle die Entscheidung.
Ich
Ja.
finde diese Geschichte sehr spannend und ich habe sie schon mal gehört. Ich denke mir, wenn Menschen zuhören, die noch so dem Ganzen sehr kritisch gegenüber sind und so und auch so vielleicht sage ich jetzt mal sehr wissenschaftsbasiert und sehr rational und so, Zahlen, Daten, Fakten. Was gibt dir jetzt, also warum glaubst du, dass es die Wahrheit ist? Weißt du, wie ich meine? Ja.
Nee, ich glaube auch, also ich bin auch sehr kritisch Dingen gegenüber. Ich glaube, es geht einfach darum, zu glauben. Ne? Darum geht es ja, an Dinge zu glauben, die du einfach fühlst, die wahr sind, obwohl du sie nicht siehst. Ne? Darum geht es ja auch bei den Urvölkern und in den Kulturen, zu glauben an Dinge, die du nicht siehst, Dinge, die nicht vor dir sind. Und für mich, ich wusste das in dem Moment, als ich das Buch hatte und als ich anfing, es zu lesen, dass einfach wahr ist. Und ich hatte auch sagen wir mal, einen Beweis habe ich. Und habe ich auch für mich selbst dann gefunden, wo ich dann gesagt habe, okay, auf jeden Fall ist dieses Buch real. War, was ganz üblich war bei den, wie heißt das, bei den Priestern, die immer gekommen sind zu den Urvölkern, wie heißen die? Ja, also die Kirchen, Leute, die sind dann ja nach der Eroberung zu den Maya-Völkern gekommen und haben dann halt dort ihre Arbeit gemacht. Und sie haben auch immer selbst ein Buch geschrieben. Sie haben dann immer aufgeschrieben, Geschichten, die sie von den Maya gehört haben, über die Sprache, über alles, was ihre Beobachtungen waren. Die haben das immer aufgeschrieben und ich habe auch das Buch gekauft von dem, der in Yucatan war. Und habe mir das Buch danach auch durchgelesen. Und dann habe ich eine Geschichte gefunden, die in beiden Büchern sind. Nur in dem Buch von diesem spanischen Kirchenmann da, ich weiß nicht, wie das Wort ist, fällt mir gar nicht ein, war die Geschichte halt nur halt anders erzählt, ne? Also so, wo man die Maya dann schlecht gemacht hat. Aber es war also eine Geschichte, die in beiden Büchern war, wo ich dann dachte, okay, dieses Buch ist auf jeden Fall wahr. Ne? Ja, aber am Ende geht es um das Glauben. Ne? Wenn man wirklich fühlt, okay, ich fühle, dass es wahr ist. Ja, ich habe noch der letzte Teil noch von der Geschichte auch noch. Genau, also es gibt ja auch, man sagt, also sie sagen in dem Buch auch, dass Moloch halt der Verantwortliche dafür ist, dass all die alten Schriften verbrannt wurden, dass die Menschen so viel Scham gefühlt haben und fühlen, so zuzugeben, dass sie einer bestimmten Abstammung sind. Da ist ja auch dieses ganze Vergessen geschehen. Da ein Punkt, wo dann die Indigenen lieber gesagt haben, okay, sie sind Spanier, also sagen, sie sind Maya, vor dieser Scham, vor all diesen Lügen, die erzählt wurden. Es wurde erzählt, so wie in dem einen Film, Pocahontas, die Wilden, und so viele Lügen über die Maya-Kultur, die überhaupt auch gar nicht stimmen. Denn sie waren viel weiterentwickelt und hatten viel größere Städte und viel mehr Wissen. Und genau, es wurde halt einfach, Moloch hat alles so schlecht dargestellt, um die Menschen vergessen zu lassen. Und wenn man sich über irgendwas also so schämt, dann will man das ja auch vergessen. Und genau, und diese Manipulation sehen wir halt heute immer noch. Moloch zum Beispiel, sagen wir mal, manipuliert die oder geht hinein in die Leute in der Politik, um böse Entscheidungen zu treffen, um mehr Leid auf die Welt zu bringen, um uns halt immer kleiner und kleiner zu halten. Und das Spannende dort auch ist, dass Moloch das nur bei Männern machen kann. Er kann das nicht bei Frauen machen, denn wenn er das tun würde, würde er seine ganze Kraft verlieren. Denn wie vorher in der Geschichte, die Frau bekam Feuer in ihrem ganzen Körper. Das bedeutet, sie ist in Wirklichkeit noch kraftvoller als das Feuer, als Moloch, das Feuer selbst. Und das ist halt, warum Moloch so hart daran arbeitet, dass wir vergessen, damit wir das nicht mehr wissen, dass wir in Wirklichkeit diese Kraft haben, das Böse zu zerstören und zu verändern. Was macht Moloch dann? Moloch manipuliert uns durch unsere Partner zum Beispiel. Das heißt, er verleiht unseren Partnern, also den Männern, ein Gefühl, dass sie besser sind als wir. Ein Gefühl, dass sie, ja, genau, besser sind als wir. Und sie wollen sich ja auch gar nicht so fühlen. Also ich will nicht sagen, dass man das gerne tut, sondern er wird halt davon manipuliert und möchte das gar nicht, aber er kann dagegen nicht mehr ankämpfen und dann fühlen sich halt beide schlecht in der Partnerschaft. Dann sind beide unglücklich. Und das können wir halt auch wirklich sehen, in all den Jahren der Geschichte, wie die Frau schlecht gemacht wurde. Die Frau ist das schwächere Geschlecht. Sie so viele schlechte Dinge, die uns einfach nur ganz klein gemacht haben, damit wir uns nicht mehr an unsere Kraft erinnern.
Ja, ich habe auch mit Alicia mit deiner Mutter gesprochen, dass man sagt, Die Frau ist aus der Rippe von Adam oder nur so ein Überbleibsel oder so eine Beilage. Genau, ja, eigentlich nicht witzig. Was ich noch fragen wollte, du hast gesagt, Moloch kann sich nur in Männern inkarnieren oder so reingehen. Was ist dann mit Frauen in der Politik? Frage ich mich, oder? Weil ich glaube schon, die verfolgen alle schon so ihren Plan und da machen auch die Frauen mit. Und was ich so sehe, und da frage ich mich dann, weißt du, das sind einfach so Fragen, die ich mir nicht beantworten kann, deswegen, ja.
Wenn ich darüber nachdenke, was halt heutzutage, es gibt, ist so viel, alles ist auf dem Kopf. Noch schlimmer als auf dem Kopf. Ne? Ich meine, Frauen wollen Männer sein. Und das weiß ich noch auch aus meiner Jugend, das war halt immer so, immer männlicher sein. Ne? Wir wollten. Ich muss genauso stark wie ein Mann sein, so denken. Und das passiert, glaube ich, auch vielen Frauen und jungen Mädchen, dass sie sich halt auch eher männlich verhalten, weil sie halt genauso stark sein wollen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch die Antwort, was in der Politik passiert. Einfach nur Frauen, die versuchen, Männer zu sein. Ne? Weiß es nicht anders.
Sich zumindest so an diesem männlichen Maßstab orientieren und sich eben messen und ja, voll. Ja, spannend.
Ja, was ja auch, die Männer wollen ja auch in Wirklichkeit nicht so sein. Böse, das ist ja auch, ist alles
Aber
einfach
ist dann.
nur.
Erzähl.
Nee, sag ruhig.
Ist dann Moloch in allen Männern? Es gibt ja auch, also es gibt ja auch viele gute Männer.
Also, es ist halt, man kann es halt von auf verschiedene Art und Weisen betrachten. Ne? Moloch ist halt einfach auf der Erde, würde ich sagen. Moloch ist einfach präsent auf der Erde. Und es gibt Menschen, die mehr davon beeinflusst sind als andere. Ja.
Was würdest du sagen? Was glaubst du? Weil ich glaube, die Liebe gewinnt. Also am Ende des Tages, Liebe ist der natürliche Zustand in diesem Universum. Und ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen zurück. Früher oder später, je nachdem, wie lange wir hier noch. Ja. Genau. Wie schaffen wir das, wieder so sehr in unsere Kraft zu kommen, uns zu erinnern, wer wir sind und auch uns an unsere Wurzeln erinnern und gleichzeitig nicht in diesem Sinne, dass wir unbedingt zurückgehen, weil Evolution geht ja immer nach vorne, sondern dass wir quasi aus der Vergangenheit lernen und uns erinnern und gleichzeitig mit allem dann so unsere Zukunftsversion kreieren, wo wir hoffentlich erkennen, dass wir, ja, dass alles quasi zusammenhängt und so und uns einfach wieder erinnern, wer wir sind und wozu wir hier sind. Jetzt beginnt es hier wieder richtig zu regnen. Ich hoffe, man hört das nicht zu stark. Okay.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr individueller Prozess auch. Und ich glaube schon, dass es auf einer Ebene schon darum geht, wieder zurückzugehen. Ne? Zurückzugehen, wie es vorher war, wie wir vorher gelebt haben, wie vorher die Welt war. Und ja, es ist, wie wir gerade gesagt haben, es ist sehr schwer, das wirklich zu wissen, wer wir sind und das wirklich auch zu sein jeden Tag. Denn es gibt so viel, was uns ablenkt, so viel, was uns klein hält, so viel in der Gesellschaft, Dinge, die uns immer erzählt werden und die nicht stimmen. Also wir müssen schon und vielen Dingen auch lernen, loszulassen und uns einfach mal, glaube ich, die Zeit nehmen, um einfach nur mit uns zu sein. Nun du mit dir alleine. Und was mir zum Beispiel geholfen hat, ist, mich daran zu erinnern, wer ich war, als ich kleiner war. Denn deine Essenz, denke ich, bleibt immer gleich. Du bist zwar jetzt älter, du magst andere Dinge, du machst andere Dinge, aber deine Essenz ist die gleiche, seit du geboren bist. Und sie ist ja noch in dir und du kannst dich wieder daran erinnern. Das hat mir persönlich geholfen, mich zu erinnern, wie ich früher war, als ich klein war. Ja. Weil es ist schwierig, eine, sagen wir mal, eine Guidance dafür zu geben oder einen Rat, denn das ist ein sehr, sehr individueller Prozess. Man muss sich wirklich einfach nur versuchen, sich einfach mal mit dir selbst hinzusetzen und dich wirklich neu kennenzulernen. In die Natur gehen, schreiben, dir wirklich darüber ernsthafte Gedanken zu machen, wer du wirklich bist und alles loslassen, was verhindert, dass du das auch lebst.
Ja. Richtig, ja. Würde gerne mit dir das Thema wechseln. Also du hast vorhin die Pyramiden angesprochen. Ich würde da gerne kurz ein bisschen reingehen, weil jetzt sind ja auch neue Erkenntnisse. Weiß ich nicht, ob du das gehört hast, zu den Pyramiden von Gizeh aufgetaucht, dass da unterirdisch beginnt quasi gerade erst, also wirklich über 2 Kilometer und richtig, man schätzt 600, 700 Meter in die Tiefe, aber wirklich riesig, dass da, also ich glaube, wir haben noch keine Ahnung, was das wirklich ist, wozu das diente. Ich glaube nicht, dass das einfach nur Grabstätten waren von den Pharaonen. Was sagen so die Maya vielleicht auch darüber? So, wie sehen sie die Pyramiden? Weil ich glaube, sie sind noch mehr so connected an, ja, wer mal da
Also, es gibt Menschen, die sagen, dass es auf jeden Fall Tunnel unter den Pyramiden gibt. Ne? Also ich habe schon mal von Leuten, die dort gearbeitet haben, die wollen halt nur nicht, dass wir das wissen. Aber auch zum Beispiel in diesem Buch, das ich habe, steht auch, dass die halt Tunnel hatten, unter jeder Pyramide. Und die sind zum Beispiel, haben halt einfach war halt wie eine Verbindung, wo man von einem Ort zu einem anderen kommen konnte. Manche waren dazu da, um zum Beispiel den Weg in die Unterwelt zu symbolisieren.
was meinst du mit Unterwelt?
Ja, Maya glauben halt auch an die Unterwelt. Ne? Ist, also nicht so wie eine Hölle, so also nichts Schlimmes. Sondern einfach nur eine andere. Es war wie, ich kann es gerade gar nicht erklären. Aber nichts Schlimmes, sondern nur einfach eine andere Ebene. Wie eine Prüfung, die manche durchleben.
Also meinst du, wie im Innern der Erde oder also, was meinst du genau?
Ja, unter der Erde. So, ich
Okay.
kann auch nicht so viel davon erklären, muss ich sagen.
Ja, es gibt ja viele Theorien. Ich bin immer gespannt, was eben, ja, genau, ich muss das genau ausdrücken, dich ein bisschen zu fragen. Ja, weil es gibt ja ganz, ganz viele Theorien über alles Mögliche und ja, ich mag das einfach, mich da auszutauschen und was so zu forschen, was die Menschen denken. Und eben auch Menschen wie du, die sich erlauben, anders zu denken, finde ich das spannend, ja. Voll. Gibt es ein Thema, worüber du gerne sprechen möchtest?
Du magst. Komm in dir, dein Feld. Soll ich
Magst
gerne
du mal
fragen?
ins Thema so Beziehungen und so reingehen?
Ja. Können wir machen. Das kann man auch gut verbinden mit dem Thema, was wir gerade hatten, Selbstsein. Auch mit Beziehungen zu tun.
Ich habe eben ja ungefähr von einem Monat mit Alicia, mit deiner Mama gesprochen. Und da haben wir nach dem Interview vielleicht noch eine Stunde oder so knapp gesprochen, und da hat sie dich eben voll gerühmt und so, und sie hat gesagt, also du musst Angelina interviewen, und Angelina ist dann richtig gut in diesem Thema so Beziehungen, und das kann sie richtig gut erklären. Ja, genau, jedenfalls hat sie mir das erzählt und so geraten auch, dass wir darüber ein bisschen sprechen. Magst du vielleicht ein bisschen so über deine eigenen Erfahrungen sprechen, was du lernen konntest und so?
Ja, genau. Also, ich hatte, genau, meine Erfahrungen sind halt auch viel mit Narzissmus. Ich habe vor kurzem auch die Erfahrung von einer narzisstischen Beziehung erlebt. Dort habe ich auch viel gelernt, viel über mich. Genau, ich muss sagen, ich war schon immer, nie habe ich, akzeptiere ich Dinge, die nicht okay sind für mich. War schon bei mir immer klar. Bin oft auch bekannt für die, die zu wütend ist. Schon seit ich ganz jung bin, war ich immer zu wütend, weil ich einfach viele Dinge nicht okay, wenn es nicht okay ist, dann sage ich es auch. Genau, ich habe oft Streite gehabt, so mit älteren Männern, die halt nicht sich richtig verhalten. Ja, also dieses Thema Nein sagen habe ich sehr, sehr für mich immer verinnerlicht und habe auch immer mich sehr bemüht, für mich das zu üben, meine, sagen wir mal, meine Grenzen richtig stark zu haben, was für mich okay ist und was für mich nicht okay ist. Das fing ganz unten an, weil ich musste erstmal lernen, Nein zu sagen. Das war für mich ganz schwierig. Ich habe damit erst angefangen, zum Beispiel, wenn jemand sagte, oh, hast du Lust auf Eis essen? So, nein. Damit fing es an, dann immer so kleine Sachen so üben, damit dann immer stärker wurde. Denn ich glaube, das haben viele, vor allem Frauen, die nicht Nein sagen können. Und das wirkt sich halt dann auch sehr negativ in jeder Art von Beziehung aus. Genau, und das war halt dann auch immer mein Weg. Ich habe mir es mir auch immer persönlich gemacht, auf Dinge zu zeigen, die nicht okay sind. Wenn es Menschen, vor allem Männer, die zum Beispiel auch in meinem Dorf, als ich Geschichten von ihnen weiß oder sie etwas Schlimmes bei mir versucht haben, dann habe ich das immer klar und laut gezeigt und gesagt. Ich wurde schon auf der Straße angeschrien und bedroht und was auch immer, weil ich halt auch nie dieses Gefühl habe der Angst, etwas zu sagen, wenn es die Wahrheit ist. Weil ich auch für mich einfach das Gefühl habe, dass wenn ich für die Wahrheit reagiere und spreche, dann bin ich auch geschützt. Denn ich tue meine Art ja das Richtige. Und ich habe auch dieses große Gerechtigkeitsgefühl immer, auch wenn es nichts persönlich mit mir zu tun hat, bin ich immer, nehme ich es immer sehr ernst, alles. Und genau. Und dann in der letzten Beziehung, die ich hatte, was nicht wirklich eine Beziehung, es war einfach nur ein Anfang davon, habe ich das halt schnell gesehen, dass da halt viele Dinge falsch waren und durfte auch noch mal meine Grenzen üben und noch mal viel lernen, von wer ich bin und meine Intuition. Ja.
Und wie machst du das? Wirklich auf deine Intuition hören? Weil, also, ich glaube, das eine ist, sie zu spüren, zu hören, aber dann ist es noch mal etwas anderes, das dann auch umzusetzen, das wirklich zu machen. Oder eben, wenn du fühlst, wenn irgendetwas ungerecht ist oder wenn irgendein Mann irgendetwas. Deine Mama hat auch im Interview damals erzählt, dass du einmal erlebt hast, dass ein Junge, glaube ich, einfach so deine Brüste angefasst hat und dass du dann für dich eingestanden bist. Also, das ist so stark und so mutig und so. Ah, das zeigt, dass du, was das angeht, in deiner Kraft bist. Und ich, meine Frage ist so für die Frauen, die vielleicht noch so People-pleasing, so in dem Sinn, oder oh, ich bin ein gutes Mädchen und ich möchte dir ja gefallen und lehne mich ja nicht ab und ich fühle zwar mein Nein, aber das zu sprechen oder meine Grenze klar zu setzen, bis hier und nicht weiter, und das kann man ja auch ganz liebevoll machen, aber was könnte diesen Frauen helfen?
Ja, mir hat es, es war nicht so, dass ich schon so war immer. Also ich habe das immer auf die Probe gestellt auch. Ne? Ich habe meine eigene Intuition immer auf die Probe gestellt. Und das war immer ganz witzig, weil ich dachte so, dann zum Beispiel, oh Mann, das Glas fällt gleich vom Tisch, wenn ich es nicht bewege. Und ich so, ach, vom Tisch gefallen. Und es ging dann von kleinen Sachen bis zu Sachen, zum Beispiel, wo ich mit Freundinnen im Auto saß, die sagten, wollen wir dahin oder dahin? Und ich dann so dahin. Und die anderen, nee, lass uns da lang fahren. Und ich so, oh Mann, wenn wir da lang fahren, hält uns die Polizei an. Und das habe ich dann nicht gesagt, natürlich, und es ist dann passiert. Also es ist mit allen möglichen Dingen passiert. Und auch mit schlimmen Dingen, wo ich dann gefühlt habe, okay, mit dieser Person stimmt irgendwas nicht. Und ich hatte irgendwie den Gedanken, okay, ich muss hier weg oder diese Person ist nicht die richtige für mich. Und ich bin halt auch sehr dickköpfig. Ja, das ist halt meine Intuition gegen dem, was ich haben will. Und dass ich das war halt dann oft ein Kampf. Also, ja, bis ich dann irgendwann akzeptiert habe und ich gesagt habe, okay, ich akzeptiere, dass ich diese Intuition habe und dass ich darauf hören muss. Ja, aber es ist nicht einfach. Ne? Es ist auch ein Prozess, das wirklich zu akzeptieren. Und ja, das mit diesem Nein sagen, das war bei mir, glaube ich, auch, ich weiß noch, ich bin einen Tag aus der Schule gekommen und dann haben wir irgend so eine Aufgabe in der Schule gemacht, wo wir etwas Gutes und über sch etwas Schlechtes aufschreiben mussten von allen denen, die in unserer Klasse sind. Und bei mir haben so viele Leute hingeschrieben, dass ich so wütend bin. Ich war wütend bin. Nicht so. Und dann kam ich nach Hause und dann sagte meine Mama zu mir, habe ich ihr das erzählt und sie sagte zu mir, ach, dein Opa hat mal zu mir gesagt, dass das Gutes ist, das bedeutet, du lässt dir nichts fallen. Und in dem Moment habe ich dann auch wirklich Frieden geschlossen mit meiner Wut und daran erinnere ich mich auch immer so sehr. Weil uns wird halt auch oft eingeredet, dass es schlimm ist, wütend zu sein. Ne? Denn als Frau musst du, das haben wir mir in der Schule auch oft gesagt, die Frauen sind, ihr seid hübscher, wenn ihr ruhig seid. Wenn wir ruhig sind, wenn wir einfach nur lächeln, wenn wir alles so akzeptieren, ne? Dann sind wir hübscher, denn dafür sind wir ja nur da. Ne? Wir dürfen nicht zu laut sein, wir dürfen nicht die Aufmerksamkeit haben, wir dürfen nicht weinen, wir dürfen nicht so sentimental sein, über nichts sprechen. Ne? Das ist etwas, was uns halt immer, immer vermittelt wird. Die ganze Zeit. Und das ist so schwer, das ist Aber das ist ein wichtiger Teil von du selbst sein, das zu akzeptieren. Das war für mich so wichtig zu akzeptieren. So bin ich halt nun mal. Ich spreche halt nun mal viel. Ich werde halt oft wütend und ich habe einen guten Grund. Ich kann halt plötzlich einfach mal weinen. Das ist auch ein Teil von mir. Oder ich ändere plötzlich meine Meinung. Ne? Es kann sein, dass ich heute so denke und morgen stehe ich auf und denke, oh, ich mag diese Person doch nicht mehr. Und das ist auch okay. Aber das sagt uns keiner, dass es okay ist, unsere Meinung zu ändern und uns zu verändern die ganze Zeit. Ne? Ja. Genau, also das ist halt ein wichtiger Teil von du selbst sein und zu akzeptieren, wer du bist, ist auch erstmal dich als Frau zu akzeptieren. Ja, nämlich, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wer bist du als Frau? Das ist sehr wichtig. Wir müssen von vielen Dingen uns entfernen, die uns immer schon vermittelt wurden. Das ist ein großer Teil davon.
Ich war jetzt gerade die Tage an so einem Women Festival. Das war so ein Tag nur für uns Frauen. Und da gab es viele so Workshops. Und der eine war so ein Wild Women Workshop, wo wir wirklich so die wilden Frauen uns erlaubt haben und so. Und da hat sie auch gesagt, sie meinte so, weißt du, wenn wir so in unserer Aura und Ausstrahlung eben noch so dieses nette Mädchen haben und oh, ich gefalle dir, ich eben einfach so schön aussehen und Fresse halten, so gesagt, und nicht für uns einstehen und eben dieses People-Pleasing und immer uns aufopfern für andere, und dann ist es schon so, dann strahlen wir das schon so aus. Wir haben da auch über Missbrauch gesprochen, und dann hat sie jetzt so diesen Unterschied gemacht, so in ihrer Verkörperung, wie sie auch dagestanden ist und so, dann so dieses, aber wenn ich in meiner Kraft bin und wenn ich dieses ebenso, dann würde mich keiner anfassen. Und das war jetzt so, wie ihre Ausstrahlung da so geswitcht ist, das war so faszinierend, das mit anzusehen und so diese, wenn wir in unserer Kraft sind, dann eben dann ist da so dieses auch unsichtbar, so dieses Stoppschild irgendwie, so dieses bis hier und nicht weiter, weißt du, weil wir unseren Raum einnehmen, weil wir uns das alles erlauben. Deswegen, das ist unglaublich wichtig, ja, weil das holt uns auch aus dieser Opferhaltung. Ja, es geschieht noch viel Missbrauch und so. Und ich will das nicht schönreden, nicht rechtfertigen, absolut gar nicht. Gleichzeitig frage ich mich, weil ich glaube, wir Frauen sind keine Opfer, zumindest ist es nicht alles, wer wir sind. Punktuell waren wir vielleicht mal oder sind wir mal ein Opfer. Aber das hilft uns auch wirklich. Das ist das, was wir in der Hand haben, oder so wirklich an uns zu arbeiten und uns das zu erlauben, in unsere Größe zu kommen, dass dann, ja, dann ist da ein ganz anderer Respekt, merke ich auch, so von. Ja, ich merke das auch bei mir selbst, ja. Spannend.
Ich glaube, es ist wichtig auch zu sehen, dass wir können nicht einfach nur sagen, ja, es sind die Männer, die das tun, sondern wenn wir nicht Nein sagen, wenn wir keinen Stopp machen, dann gibt es auch keine Veränderung. Und es ist einfach wichtig, dich selbst zu fragen, okay, was ich gelernt habe, ist, okay, mir kann Missbrauch geschehen. Und weil es ist ja meins, also muss ich es nicht sagen, ich kann es für mich behalten. Aber was ich immer wieder gelernt habe, ist, es ist nicht nur dir passiert. Dieser Person, die das gemacht hat, macht es immer und immer und immer wieder. Und das war meine Motivation, darüber zu sprechen, immer wieder und es laut zu sagen. Naja, und dass ich nicht will, dass es anderen passiert, dass ich auch nicht will, dass es meinen Kindern geschieht. Ich muss etwas verändern, nicht nur für mich, sondern ich kann für eine Veränderung für viele andere bewirken. Ich kann das Beste tun, kann mein Bestes tun, um etwas zu verändern. Das ist meine Motivation oft. Weil, okay, ich kann leiden, kann es für mich behalten, muss es nicht sagen, aber wenn ich sage, kann ich anderen Menschen damit helfen. Und ich kann vielleicht bewirken, dass diese Person das nie wieder tut. Ja. Ja, aber genau.
Glaubst du, das muss passieren, damit die Männer wieder wirklich in ihrer gesunden Männlichkeit leben können und wir Frauen in dieser gesunden Weiblichkeit und oder dass wir dann nicht ausbrennen und weil also ein Mann in seiner Kraft, sag ich mal, jetzt der missbraucht das Weibliche nicht, der schützt, der hält den Raum auch für das Weibliche, oder? Und der hütet. Also, und die Frau kann dann, muss nicht immer in dieser, ja, die Kontrolle übernehmen und immer voll, sondern kann sich auch mal hingeben und so. Wie kommen wir dahin?
Ja, ich etwas, was ich eine Idee, die ich immer sehr gut finde, ist, wir als Frauen, auch wenn wir keine Mütter sind, wir sind die, die erziehen, ne? Wir haben diese Fähigkeit zu erziehen, zu zeigen, was richtig ist und was falsch. Und das können wir. Manche mögen das Wort auch nicht, habe ich gemerkt. Aber wir können den Menschen beibringen, den Männern beibringen, auch wenn es nur Freunde von uns sind, wenn es Familie ist, was richtig und was falsch ist. Es mag vielleicht blöd klingen, so als ob sie nicht selber wüssten, was richtig und was falsch ist. Aber ein Teil von mir denkt schon, ich stelle euch mal vor, es gibt vielleicht wirklich Männer, die denken, dass es uns nicht stört, wenn sie bestimmte Dinge tun, dass wir bestimmte Dinge mögen und wir sagen nie nein. Vielleicht wissen sie es dann wirklich nicht. Oder wenn auch, dann können wir die erste Person sein, die sagt nein und einen Stopp hinmacht und vielleicht reagiert dann dieser Mann und sagt, okay, ich hör auf damit. Ne? Also, ich habe schon oft Freunde von mir angemotzt und die haben plötzlich dann einen totalen Sinneswandel bekommen. Ja. Und auch zum Beispiel ist es wichtig, manchmal die Entscheidung zu treffen, bestimmte Menschen nicht in deinem Leben zu haben, weil sie so sind. Und das macht auch schon was mit ihnen. Ja, zu sagen, hey, ich möchte nicht mit dir befreundet sein, weil du Frauen so behandelst. Und das macht dann auch schon was mit ihnen. Ja. Also, ja. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, unseren Teil dazu zu geben. Und der erste ist einfach, wahrhaftig zu uns selbst zu sein und auch von den Dingen loszulassen, dass wir ja gerne gemocht werden wollen. Ne? Das hast du ja eben auch gesagt. Wir wollen gerne gemocht werden, aber das wollen wir in Wirklichkeit gar nicht.
Weiß, ja. Danke fürs Beiden. Ja.
Ja, ich habe auch, na, wie ich eben erzählt habe, ganz witzig, also deinen Körper, wie der auch mit dir redet, wenn wir wieder zum Thema Intuition kommen. Bei mir war das so, ich kannte diese Person für nur 2 Wochen lang. Und plötzlich, ich hatte immer ganz, ganz lange Nägel, die sind jetzt kurz. Die sind plötzlich nach 2 Wochen einfach alle abgebrochen. Das ist noch nie passiert. Also ich habe schon seit Jahren immer ganz, ganz lange natürliche Nägel. Und dann gucke ich so einen Tag so auf meine Nägel und sage, und dann kommen mir dann so die Idee, weil für mich waren meine Nägel immer so ein Symbol, wie es reflektiert immer, wie ich auf mich selbst aufpasse. Ne? Wie ich mich um mich selbst kümmere, Self-Care. Und dann gucke ich mir so meine Nägel an und sage so, oh Mann, ist das vielleicht ein Zeichen, dass diese Person nicht richtig für mich ist? Und ich dann so, nein, kann ja nicht sein. Ich so, ja, verrückt. Wie sollen meine Nägel mit mir sprechen? Ne? Es war aber so. Und nachdem ich dann diese Person dann nicht mehr in meinem Leben habe, plötzlich sind meine Nägel gesund und wachsen. Ja, es war aber für mich wieder mal eine Lehre, dass ich wie wichtig es ist, auf deine Intuition zu hören und auf deinen Körper, der dir mit dir spricht die ganze Zeit. Ja.
Das ist so diese eine Sache, die in deinem Leben richtig viel verändert hat und bewirkt hat für dich, als du dir das erlaubt hast oder so, dass du den Menschen noch zum Schluss mitgeben möchtest.
Okay. Ja, ich glaube, das, was in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle hat und auch Teil von meiner ganzen Entwicklung und dem Menschen ist, der ich heute bin, ist, ich habe auch als ich klein war, Missbrauch erlebt. Ich war, glaube ich, ungefähr so 10. Genau. Und ich und meine Mama, wir haben, naja, meine Familie, wir haben dafür gesorgt, dass diese Person halt, dass die Gerechtigkeit halt gewinnt. Ne? Also die Person wurde festgenommen und genau, also das war halt dann präsent. Und ja, jahrelang, ja, ein paar Jahre lang war es halt für mich dann gar nicht so da. Ich war ja auch noch klein. Und dann, als ich 15 war, ach, bekam ich dann plötzlich, kam es dann wieder zu mir und ich bekam dann Angststörungen, Panikattacken. Und diese Situation hat sich dann auch dann wiederholt auf anderen Ebenen. Ne? Und dann immer, immer wieder, ich bekam dann auch eine Weile, weil ich dann so in einer Art Depression. Und bis ich mich dann halt entschlossen habe, daran zu arbeiten, wirklich gesagt habe, okay, ich möchte daran arbeiten, ich möchte, ja, ich möchte gucken, wieso das passiert ist. Und ich fing dann an, wirklich daran zu arbeiten. Und ja, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges in meinem Leben. Darum habe ich, glaube ich, auch dieses Gerechtigkeitsgefühl. Dieses, es macht mir keine Angst, die Wahrheit zu sagen und auf Menschen, die Falsches machen, zu zeigen und es der Welt zu sagen, hey, das ist, dieser Person ist so, das ist passiert. Genau, es war aber ein, sehr, sehr wichtig für mich zu verstehen, dass es ein Teil von mir ist und anstatt mich schlecht zu fühlen, und so in dieser Opferrolle zu sein. Und so war, da war ich nämlich eine Rolle, eine Weile drin, in dieser Opferrolle. Ja, das ist, mir ist ja so was Schlechtes passiert. Und darum bin ich so, darum habe ich die Erlaubnis, andere Menschen schlecht zu behandeln. So viele Dinge, ne? Bis ich dann gesagt habe, nein, das ist passiert, damit ich auf diesem Weg bin, damit ich anderen Menschen helfen kann, damit ich Dinge aussprechen kann, die andere nicht können, oder andere ermutigen kann, die Dinge zu sagen und die Wahrheit zu sagen. Und ja, das hat mir geholfen zu verstehen, dass alles für einen Grund passiert. Denn oft sind wir in diesem, ja, in diesem Kreis, wieso ist es wieso ist es mir passiert, das ist nicht fair. Und wir sind in diesem Selbstmitleid und in dieser Opferrolle. Ich meine, okay, ja, es ist was Schlechtes passiert, aber wir können nicht für immer in dieser Opferrolle sein. Wir müssen verstehen, dass wir auf die Welt gekommen sind, um bestimmte Dinge zu lernen. Und es war für dich vorhergesehen, bestimmte Lektionen zu haben in deinem Leben, damit du die Person bist oder werden kannst, die du werden sollst. Ja, denn ich glaube, ich sehe das heute so, wir sind nicht einfach nur hier auf der Welt, um hier zu sein, um unser Leben zu machen, um uns um uns zu kümmern, damit wir glücklich sind nur. Nein, wir sind hier, um, sagen wir, wie sage ich das, um unseren Dienst zu geben. Das ist mir ganz klar. Ich bin hier, um Dienst zu geben, um das zu tun, um etwas zu tun, um den anderen zu helfen. Und wenn ich bestimmte Dinge nicht erlebt hätte, könnte ich das nicht. So sehe ich das. Ja.
Aber wertvoll. Danke vielmals, Angelina. Ich finde, du hast das richtig gut gemacht. Oder wir haben das gut gemacht. So richtig schön. Danke.
Danke dir.
Magst du noch das Schlusswort? Ich gebe dir das Schlusswort.
Ja, dann danke an alle, die bis hier zugehört haben und zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr konntet etwas davon mitnehmen oder es war spannend für euch. Ja.
Danke.
Und danke für die Einladung, hier sein zu dürfen und hier sprechen zu dürfen.
Mega schön. Danke. Ich fühle dein Herz. Ich habe es schon vorher gefühlt und jetzt auch noch mehr durch dieses Gespräch. Ja, ich sehe noch einiges in dir. Ich bin gespannt, wo deine Reise auch noch hingeht in nächster Zeit. Ja. Und eben auch, dass du jetzt da in der, wie sagt man, Einweihung, sagt man, oder? Zur Maya-Priesterin bist. Wie lange dauert es, so eine Einweihung?
Ja, mindestens 9 Monate, aber ich bin jetzt schon ein Jahr dabei und es dauert noch ein bisschen. Ja, und
Okay.
es, ja.
Ja, darüber hätten wir auch noch sprechen können. Das wäre auch spannend gewesen, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, ja. Schauen wir.
Und auch viel dazu zu erzählen, das macht auch viel mit einem. Nein, bei uns weg.